Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie zur dritten Vorlesung Ästhetische Bildung und Bewegungserziehung. Vorne sehen Sie ein Schild Filter erneuern. Das ist eine Anzeige, die kenne ich gar nicht. Das ist eine Anzeige vom Beamer. Also hoffen wir mal, dass der Beamer das durchhält, diese Dreiviertelstunde. Ansonsten müssen Sie dann mit der reinen akustischen, visuellen Darbietung meinerseits vorlieb nehmen. Ja, worum geht es heute? Heute geht es um den hessischen Rahmenplan. Ich hatte ja schon in der vorigen Woche begonnen. Also diesen Rahmenplan, das ist ja sozusagen Ihre Vorgabe später als Lehrerinnen und Lehrer, wie Sie Ihren Unterricht zu konzipieren haben, im Allgemeinen und natürlich im Besonderen in den einzelnen Fächern, die hier in der Grundschule fächerübergreifend gedacht sind. Also das wäre die Grundlage. Und dieser Rahmenplan macht auch zahllose Aussagen zum Bereich der ästhetischen Bildung. Und ich hatte ja vorige Woche begonnen, Ihnen da so einiges Einführendes zu sagen. Denn das, was im Rahmenplan drinsteht, ist ja nichts, was man einfach so übernimmt, sondern etwas, was man ja durchdenken muss, weil der Rahmenplan versucht ja durch so prägnante Formulierungen, die juristisch quasi haltbar sind, Aussagen zu treffen. Aber sie sind natürlich wie alle administrativen Texte hohem Maße auslegungsbedürftig. Und da mache ich heute einmal weiter. Es geht jetzt in den ersten Bemerkungen, die ich auch vorige Woche schon getätigt habe, um so allgemeine Aussagen, die sich jetzt nicht auf die einzelnen Fächer beziehen. Heute werde ich auch noch später auch noch auf die Fächer zu sprechen kommen. Das erste sind im Prinzip so allgemeine Prinzipien des Ästhetischen und Ästhetischen. Und vielleicht wiederhole ich es nochmal am Anfang. Führt ja oft immer wieder zu Irritationen. Unter Ästhetisch versteht man im Prinzip zwei Aspekte. Das eine ist das Ästhetische, wie ich immer wieder sage, das Lernen mit allen Sinnen. Und das andere wäre das Ästhetische, wo es um die schönen Künste geht, also Vermittlung von künstlerischen Inhalten, die natürlich auch etwas mit Sinnlichkeit zu tun haben, aber im Prinzip muss man das immer wieder scharf voneinander trennen, damit einem klar wird, worüber wird hier eigentlich gesprochen. Und das wird jetzt auch im Rahmenplantext nicht ausdrücklich unterschieden. Also das müssen Sie aber trotzdem immer mitdenken. Es gibt die ästhetischen Inhalte und die ästhetischen Inhalte. Also ästhetisch von Ästhesis, die Lehre der sinnlichen Wahrnehmung. Deswegen nenne ich das jetzt dann ästhetisch. Gut, der Rahmenplan fächert zunächst einige Kriterien für eine erfolgreiche ästhetische Bildung in der Grundschule auf. Also das sind jetzt alles hier Formulierungen auch aus dem Rahmenplan. Erfolgreiche ästhetische Bildung in der Grundschule. Was ist damit gemeint oder welche Kriterien werden hier vom Rahmenplan erwähnt? Das erste wäre den sinnlich handelnden Zugang zu Materialien und sozialen Welt zu ermöglichen. Also sinnlich handeln ist natürlich schon eine Formulierung, die das Ästhetische direkt anspricht, nämlich sowohl also das Sinnliche, also das Ästhetische und Handeln, das sagt im Prinzip, dass ein sinnlicher Zugang immer auch ein aktiver oder ein handlungsorientierter Zugang ist. Also man kann nicht nur, sag ich mal, passiv etwas wahrnehmen, sondern alleine schon das reine Wahrnehmen ist immer auch ein aktiver Prozess. Denn wie ich das schon mal erwähnt habe, wenn Sie jetzt einfach nur wahrnehmen oder wenn das registriert wird, was auf Sie einströmt, ist das schon ein Akt der Selektion. Also Sie müssen ja immer zu unterscheiden, um überhaupt wahrnehmen zu können. Alleine hier schon in diesem Hörsaal haben Sie ja unterschiedlichste Reize, die Ihnen dargeboten werden. Also das Bild, der Text, den ich hier spreche, die Schrift, das, was hier Sie zu sagen noch äußern. Ja, da werden Mathezettel von mir rumgegeben oder irgendwelche Sachen, die auch noch dazu kommen. Sie haben das Licht hier, Sie haben die Holzsitze, die vielleicht bequem oder unbequem sind. Also das sind unterschiedlichste Reize. Ja, Sie achten immer auf das Schild da oben, Filter erneuern. Also das sind so alles so merkwürdige Dinge, die so passieren. Und Sie müssen sich, um Sie ja fokussiert etwas wahrzunehmen, müssen Sie ja schon unterscheiden. Das heißt also, das reine sinnliche Wahrnehmen ist niemals ein rein passiver Akt, sondern immer auch schon ein Akt der bewussten Unterscheidung. Und man muss sich bestimmten Dingen eben auch zuwenden. Allein schon beim Hören, ja, ist das ja auch schon der Fall. Sie hören so viele unterschiedliche Signale könnten Sie wahrnehmen. Um sich auf einen Klang zu fokussieren, müssen Sie ja schon alles andere auch aktiv ausblenden beziehungsweise sich aktiv einem bestimmten Signal zuwenden. Genau, das ist im Prinzip, steckt hinter den beiden Begriffen sinnlich handeln, dass es immer auch ein aktiver Prozess ist. Handlung ist natürlich auch noch mehr als nur wahrnehmen, sondern Handeln ist natürlich auch noch eine bestimmte Art der Interaktion, die hier auch gemeint ist. Und wozu? Zur materialen und sozialen Umwelt. Also die materiale Umwelt ist im Prinzip alles das, was ein Kind oder auch Sie an Objekten umgibt, verschiedenster Art. Diese Objekte können natürlich aus der Natur stammen, also Pflanzen, Tiere und so weiter, können aber auch Gegenstände sein, die kulturell geprägt sind, wie ein Hörsaal, ein Universitätsgebäude, eine Mensa oder ein Auto. Ja, also das ist im Prinzip damit gemeint. Und die soziale Umwelt ist natürlich die den Menschen umgebenden anderen Menschen, die sozusagen eine Sozialität herstellen, eine Gesellschaft oder Teil einer Gesellschaft, könnte man hier sich darunter vorstellen. Und um diese Zugänge zu, also um einen Zugang zu bekommen zu all diesen Phänomenen, ist eben das Ästhetische von besonderer Bedeutung, also der sinnlich handelnde Zugang, ist hier angesprochen. Ein zweites, und das ist eben ein Kriterium für eine erfolgreiche ästhetische Bildung, dass diese Zugänge eben auch offen gehalten werden an dieser Stelle und nicht nur eine kognitiv zu verarbeitende Information über Objekte der Alltagswelt jetzt vom Lehrer sozusagen abgesondert werden. Sprich, Sie zeigen dem Kind ein Bild von dem Auto und erklären ihm, wie das funktioniert. Das wäre dann erstmal der mehr so didaktisch reduzierte, aber auch letztlich auf Informationen reduzierte Zugang. Und wichtig ist aber eben der sinnlich Handelnde, also mit dem authentischen Material umzugehen. Das ist damit gemeint. Und da spielt das Ästhetische eben eine große Rolle. Zweites Kriterium, Kinder ihre eigene Wirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten erfahrbar werden lassen und sie zu authentischen Ausdrucksformen ermutigen. Das ist auch ein allgemeines Kriterium, also nicht nur bezogen auf ästhetische Fächer, wie man jetzt hier meinen könnte. Also Kinder sollen halt erfahren, dass sie eben wirksam sind. Also eigentlich wissen das Kinder, aber auch im Kontext von Unterricht ist das eben von Bedeutung, dass man von vornherein Kinder da abholt, wo sie herkommen und ihnen Möglichkeit gibt, eben direkt aktiv zu werden, handlungsorientiert aufzutreten und das auch zu entdecken, dass das geschätzt wird. Ja? Wenn ein Kind etwas tut, muss es halt auch es muss wertgeschätzt werden im Kontext von Unterricht, aber eben auch gleichzeitig die Möglichkeit, etwas zu gestalten, also Gestaltungsmöglichkeiten, also man verspürt dadurch Wirksamkeit, indem man etwas hervorbringt, also sei es jetzt ein Text oder der mündliche Sprachgebrauch ist ja auch zum Beispiel sehr wichtig in der Grundschule, also dass man das auch schätzt, dass ein Kind sich ausdrücken kann und dafür auch einen Raum schafft, das ist ja auch wichtig. Genau, natürlich aber auch Zeichnungen und körperlicher Ausdruck, all das ist dort angesprochen und eben zu sogenannten authentischen Ausdrucksformen zu ermutigen. Authentisch ist natürlich so ein Begriff, der ist natürlich auch vorbelastet. Was ist schon authentisch? Ja? Wann ist ein Mensch authentisch? Können Sie sich ja selber fragen, wie authentisch sind Sie im Moment oder wie authentisch sind Sie jetzt in Ihrer Gruppe oder zu Hause? Also man spielt ja immer auch unterschiedliche Rollen, aber authentisch damit ist natürlich hier an dieser Stelle gemeint, Kinder sollen eben das hervorbringen, was ihnen eben eigen ist, was sie von sich aus hervorbringen würden und nicht das, was der Lehrer möchte, dass sie das äußern. Ja? Also wenn Kinder zeichnen, sollten sie eben auch zeichnen, wie sie das vermögen und nicht unbedingt nach einer bestimmten Vorlage, die ihnen vorgibt. Also die Tulpe muss man so und so zeichnen. Das heißt nicht, dass man das nicht anbietet, aber eben hier ist gemeint, also es ist ganz wichtig, Kinder dort abzuholen, wo sie stehen und die Kompetenzen und Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder im Unterricht wirksam werden zu lassen und dem Kind dadurch die Erfahrung zu vermitteln. Also das ist auch gefragt an dieser Stelle. Ja, und genau, was ich noch vergessen hatte, damit ist auch gemeint, dass Ästhetische ist nicht nur etwas rein Rezeptives, gerade habe ich schon gesagt, das geht ja eigentlich auch gar nicht, dass man nur etwas wahrnimmt, sondern ist immer auch verbunden mit Ausdruck. Das, was man erlebt, muss auch einen Ausdruck finden, damit ich überhaupt mir darüber klar werde. Also wenn ich jetzt ein Auto sehe und ein besonderes Auto, dann muss ein Kind auch die Möglichkeiten haben, darüber zu sprechen, über dieses besondere Auto. Und darüber vielleicht ein Bild zu zeichnen, einen Text zu schreiben, das irgendwie mimisch, gestisch darzustellen. Also dieser Ausdruck ist gemeint. Nur dann kann ich mir eigentlich über dieses Objekt, was ich jetzt erfahre und kennenlerne, überhaupt mir bewusst werden. Das ist damit auch gemeint. Ja, jetzt zum dritten Kriterium, Erlebnisse der Neugier, Faszination, Lebensfreude und des Genießens schaffen. Die Dinge als Teil eines Ganzen, dass die Dinge als Teil eines Ganzen betrachten lässt, statt sie nur zu zerlegen und zu nutzen. Ja, was ist damit gemeint? Ästhetische Erlebnisse sind hier angesprochen, also dass man überhaupt Erlebnisse schafft. Also nicht nur Informationen darbietet im Unterricht, sondern Erlebnisse schafft. Und das geht natürlich, indem man die Phänomene als solche in den Mittelpunkt rückt. Und dafür muss man natürlich oft auch das Schulgebäude verlassen. Also wenn der Baum nur dadurch repräsentiert wird, dass man ein Schaubild vom Baum an einer Tafel oder an einer OHP-Folie, wie das immer noch so üblich ist in Schulen, zeigt, ist natürlich das Erlebnis der Neugier und Faszination relativ gering. Wenn man jetzt aber zu dem Baum in den Wald geht und den Baum jetzt anfasst, betastet, schaut, wie hoch er ist, versucht hochzuklettern, dann entstehen natürlich Erlebnisse, die eben auch unter Umständen Neugier hervorrufen, die faszinieren. Und natürlich, das alles ist natürlich immer auch verbunden mit Lebensfreude und auch mit Genuss. Also wenn man etwas Neuartiges kennenlernt und fasziniert ist, ist es immer auch mit Genuss und Genießen verbunden. Ja, die Dinge auch als Teil eines Ganzen zu betrachten, ist damit natürlich auch verbunden, dass die Dinge nicht isoliert herausgegriffen werden, also als Schaubild und reduziert, sondern eben ihrer Komplexität auch erhalten bleiben im Unterricht. Genau, statt sie nur zu zerlegen und zu nutzen, das heißt also letztlich auch jetzt didaktisch betrachtet, wenn ich jetzt einen Gegenstand zerlege, jetzt in verschiedene Aspekte und die in Arbeitsblättern ausdrücke, dann ist es natürlich eine Reduktion und ich, das ist damit unter anderem auch gemeint. Ja? Also, dass man eben die Dinge als Ganzes wahrnimmt und eben auch das Ganze erhält und auch nicht nur didaktisch reduziert. Es ist ja üblich zum Beispiel, wenn Sie mal in die Schulen gucken, den sogenannten Werkstattunterricht, der soll das ja eigentlich leisten, dass man halt noch sich an einem Gegenstand sozusagen abarbeitet. In der Regel sieht es aber so aus, dass die meisten Lehrkräfte 20 Arbeitsblätter auslegen zu einer Thematik, die so bestimmte Aspekte thematisieren. Die werden dann vom Kind nach und nach abgearbeitet. Das Phänomen wird im Prinzip wieder reduziert auf Teilaspekte, also zerlegt. Und das kann man dann hinterher möglicherweise noch in einem Test abfragen, dieses sogenannte Wissen. Aber das ist eben damit gerade nicht gemeint. Das ist auch eigentlich keine Werkstatt, die den Namen Werkstatt verdient. Weil Werkstatt bedeutet eigentlich auch, mit Material zu arbeiten und nicht alleine mit Arbeitsblättern. Aber Sie werden das vielleicht dann auch mal kennenlernen in Ihrem Praktikum. Das ist durchaus eine übliche Art zu unterrichten. Aber es ist was anderes gedacht. Ja, dann ein weiteres Kriterium wäre medial vermittelte Weltbezüge mit Erfahrungen der wirklichen Wirklichkeit kontrastieren. Hier ist natürlich diese neuen Medien hier angesprochen an dieser Stelle, dass es eben natürlich gehen davon aus, dass Kinder jetzt zumindest zu einem gewichtigen Teil eben Informationen aufgrund über Medien vermittelt bekommen, über Gegenstände. Das stimmt natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise, nur steckt natürlich ein gewisses Vorurteil dahinter. Das ist immer so Stichwort veränderte Kindheit, was dann besagt, heutige Kinder sitzen eigentlich immer nur vor Bildschirmen, vor Computerbildschirmen, kriegen durch Internetgeschichten alle möglichen Informationen geliefert und was fehlt, ist eigentlich das analoge Pendant zu all diesen Informationen. Das mag zum Teil stimmen, aber ist eigentlich nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit, weil die meisten Kinder haben natürlich sehr wohl noch realistische Bezüge. Trotzdem wird es hier nochmal auf den Fokus darauf gerichtet, es geht immer natürlich auch um wirkliche Erfahrungen. Ja? Und ob man Kinder vor sich hat, die jetzt nur über Medien etwas vermittelt bekommen, das hängt natürlich ab, in welcher Gegend man dann später einmal unterrichtet. Man kann eh nicht heutzutage von der veränderten Kindheit sprechen, das wird immer gerne raufbeschworen, die veränderte Kindheit, sondern müsste dann, wenn schon seriös, dann von veränderten Kindheiten sprechen. Also es gibt heutzutage nicht eine Kindheit, sondern sehr unterschiedliche Kindheiten. Je nachdem, aus welcher Schicht, aus welcher kulturellen Herkunft man kommt, ist natürlich das Kindheitskonzept immer auch ein anderes. Und natürlich auch, inwieweit jetzt Medien eine Rolle spielen, hat natürlich auch ganz viel zu tun mit Status, mit finanzieller Ausstattung, mit kulturellen Hintergründen und so weiter. Trotzdem wird es hier nochmal gesagt, im Rahmen der ästhetischen Bildung ist natürlich die Primärerfahrung mit dem, sag ich mal, analogen Material von Bedeutung. Ja? Also gut, wenn Kinder sagen, eine Kuh ist lila, weil sie kennen Kühe nur lila, nicht von der Weide, dann ist das letztlich auch damit gemeint. Ja? Wobei die meisten Kinder schon wissen, dass Kühe nicht lila sind, selbst wenn sie in der Großstadt wohnen. Okay, Bilder, Symbole und Kunstwerke als Anstöße nutzen, über sich selber nachzudenken. Hier wird eigentlich jetzt ganz konkret das Ästhetische angesprochen, nicht das Ästhetische, sondern eben die Kunstwerke. Also Bilder, Symbole und Kunstwerke. Damit ist auch gemeint, nicht jedes Bild ist ein Kunstwerk. Damit sind natürlich auch Alltagsbilder gemeint, und zwar auch nicht nur das stehende Bild, was vielleicht an der Wand hängt oder an einer Plakatsäule hängt, sondern natürlich auch bewegte Bilder in Form, also Videoclips und so weiter. Das gehört sicher auch mit dazu. Symbole, damit sind die unterschiedlichsten Zeichensysteme angesprochen. Also mit Symbol ist ja auch Sprache gemeint, sprachliche Symbole oder klangliche Symbole. Beziehungsweise Kunstwerke. Kunstwerke natürlich auf unterschiedlichen Ebenen, Gemälde, aber auch natürlich musikalische Kunstwerke und sprachliche Kunstwerke und Bewegungskunstwerke. All das ist hier gemeint. Und die haben aber in der Grundschule keinen Selbstzweck. Man lernt das jetzt nicht kennen, weil man mal ein Kunstwerk sehen müsste, sondern weil das immer auch Anlass bietet, über sich, wie der Lehrplan das schreibt, über sich selber nachzudenken. Also eine Auseinandersetzung mit einem Bild ist immer auch ein Nachdenken über sich selber. Beziehungsweise kann eigentlich fast gar nicht anders sein. Denn wenn man ein Bild betrachtet, ob es einem gefällt oder nicht, das, was man an dem Bild, was einen anspricht, was man an dem Bild versteht, ist immer das, was man selber schon weiß. Also die eigenen Erfahrungen werden natürlich dadurch reaktiviert. Ja? Und man deutet das Bild oder das Lied oder die Musik eben aus seinem Kontext. Ja, wenn man jetzt meint, eine Melodie ist fröhlich, und dann ist das nur deswegen, weil man vielleicht bestimmte Gefühlszustände mit solchen Melodiezusammenhängen assoziiert. Ja? Und das kommt jetzt nicht, das hat man natürlich irgendwie auch gelernt. Und insofern bieten Kunstwerke immer auch Gelegenheit, eben über sich selber nachzudenken. Ein reines, sag ich mal, Nachbeten von Wissensgehalten, ja, das ist jetzt die 9. Symphonie und die ist von Beethoven. Das alleine ist natürlich jetzt, bringt einem selber relativ wenig. Natürlich kann man die Information, ist nicht unwichtig, dass man das vielleicht weiß, kann einem auch später helfen, Sachen einzuordnen, aber erstmal wichtig ist, dass diese Begegnung mit Kunst eben auch eine Selbstreflexion ist oder eine Selbstbegegnung.
Ich habe eine kurze Frage.
Ja.
Also Sie haben jetzt eben gesagt, da wird das Ästhetische, nicht das Ästhetische angesprochen. Und bei den ganzen vorigen Punkten war alles Ästhetisch.
Das war mehr Ästhetisch gemeint. Also dieses sogenannte Lernen mit allen Sinnen. Das ist sozusagen gerade der erste Block gewesen. Trotzdem ist natürlich auch, wenn man Bilder wahrnimmt, ja, ist im Prinzip eine Spezialerfahrung, also von Ästhesis. Natürlich kann man Bilder auch nur wahrnehmen, wenn man also eben wahrnehmen kann. Also das Ästhetische ist natürlich immer mitgedacht, aber trotzdem geht es im Primären beim Ästhetischen um die Kunstwerke, Vermittlung von Kunst. Und das ist natürlich etwas anderes als jetzt im Sachunterricht ästhetische Bildungsprozesse mit einzukalkulieren. Jetzt kommt wieder ein Schwung. Also das ist im Rahmenplan auch nicht so analysiert. Das mache ich jetzt ja für Sie, aber das steht im Rahmenplan natürlich jetzt nicht erklärt. Ne? Nächster Satz oder nächster Aspekt oder nächstes Kriterium. Weniger im Vordergrund stehende Sinneserfahrung wie Schmecken, Riechen, Fühlen, Tasten und Greifen ermöglichen. Also hier ist wieder ganz klar das Ästhetische wieder angesprochen. Also es gibt natürlich primäre Sinneserfahrungen, die Sie natürlich alle jetzt immer im Blick haben. Also das Sehen, das Hören, das ist natürlich etwas, was primär ist. Es gibt aber eben auch noch vielfältige andere Sinneserfahrungen und auch die sollen eben thematisiert werden. Schmecken, riechen, fühlen, tasten, greifen. Das heißt aber jetzt nicht, dass man jetzt eine Unterrichtseinheit zum Schmecken macht und danach eine zum Riechen, eine zum Fühlen, eine zum Tasten, eine zum Greifen, sondern dass man im Prinzip unterschiedliche Sinneskanäle offen hält, wenn man sich mit einem Phänomen beschäftigt. Also sprich, dass man, wenn man jetzt, ich hatte Ihnen ja letzte Woche dieses kleine Buchdeckelprojekt gezeigt, dass man natürlich dann vielleicht auch mal wahrnimmt, wie ein Buch riecht, wie eine Buchseite riecht. Und dass es natürlich auch eine bestimmte Qualität hat. Oder wenn man isst, dass natürlich, wie das Essen aussieht, auch eine Rolle spielt für, genau, das sollte eben, diese Zusammenhänge sollten eben immer auch mitgedacht werden, wenn man jetzt Phänomene anbietet, dass die auch auf unterschiedlichen Sinnesebenen agieren. Also die Frage zum Beispiel jetzt, wenn jetzt diese E-Books auf den Markt kommen, welche sinnliche Qualität hat das E-Book? Man kann vielleicht wunderbar präzise lesen, aber es hat natürlich trotzdem einen anderen sinnlichen Reiz als jetzt ein Buch aus dem 19. Jahrhundert, was so leicht vermodert riecht, wo die Druckerschwärze auch noch ein Aroma ausstrahlt und man die Buchseiten knistern. Ja? Wenn Sie ein E-Book umblättern, dann können Sie vielleicht präzise lesen, aber es hat eine andere Qualität. Ich sage nicht, dass es jetzt eine schlechtere Qualität hat, es hat natürlich nur eine andere Qualität und jedes Buch liest sich dann in Anführungszeichen gleich, ja, wenn Sie es auf dem E-Book gelesen werden. Ja, nächster Aspekt, also genau, und diese nicht so im Vordergrund stehenden Sinne sollen thematisiert werden. Normalerweise wird im Unterricht in der Regel immer das Sehen und das Hören angesprochen und das andere wird eher sekundär behandelt oder gar nicht behandelt oder beachtet. Nächster Aspekt, Probehandeln im Spiel und Bewegungserfahrungen, auch feinmotorische, mit dem eigenen Körper zulassen und unterstützen. Also, das ist der Aspekt der Bewegungserziehung, der ja auch noch mit drin steckt in diesem Themenkomplex ästhetische Bildung und Bewegungserziehung. Und Probehandeln im Spiel, damit ist gemeint, dass natürlich Kinder im normalen kindlichen Spiel, das besteht zu einem Großteil immer aus Probehandlungen, aus mimetischen Aspekten, also Kinder machen etwas nach, versuchen so, sich so zu bewegen wie, ja, wie ein Tier, wie ein anderer Mensch, all diese Dinge. Aber natürlich auch feinmotorische Bewegungserfahrung ist natürlich auch sehr wichtig und die sollen eben wieder zugelassen werden und das soll eben auch unterstützt werden. Also jetzt nicht nur, dass man immer auch das in Anführungszeichen freie Spiel immer mit einkalkuliert und spielerische Zugänge da im Rahmen von Bewegungserfahrungen eben auch eine wichtige Rolle spielen und vielleicht jetzt nicht nur der, sag ich mal, aufbauende Sportunterricht, wo eins aus dem anderen folgt. Okay. Dann ein anderes Kapitel, also das wären sozusagen die Aspekte für eine gelungene ästhetische Bildung im Kontext von Schule. Ein anderes Kapitel wäre Erfahrungen mit Spiel und Bewegung. Gibt es auch einige Aussagen im Rahmenplan. Eine wäre eben, Bewegung ist ein elementares kindliches Bedürfnis. Das heißt, also Kinder haben natürlich, wissen Sie ja auch, gerade so kleine Kinder im ersten Schuljahr, im Kindergarten, haben natürlich einen großen Bewegungsdrang und müssen dem natürlich auch nachkommen können. Das heißt, auch Grundschule muss dafür einen bestimmten Raum schaffen, auch einen Zeitraum, also einen Raum und einen Zeitraum, wo das eben stattfinden kann. Und Bewegung hat immer auch etwas mit Lernen zu tun. Also Lernprozesse sind immer auch Prozesse des Bewegens, sich auf etwas zuzubewegen, geistig etwas zu bewegen, das aber auch körperlich auszudrücken. All das ist verbunden immer mit Bewegung und man hat auch empirisch nachgewiesen, dass auch selbst bei Tieren, also ohne Bewegungszusammenhänge lernen Tiere eigentlich auch gar nichts, also würden sie gar nichts lernen. Und auch Kinder können ohne Bewegungszusammenhänge nicht, also auch nicht das Sprechen lernen. Alles ist immer auch mit motorischen Abläufen, mit Bewegung verbunden und ist eben ein Bedürfnis. Deswegen ist es ja eigentlich auch kaum vorstellbar, dass es immer noch Klassen gibt, die im ersten Schuljahr 4 Stunden lang, abgesehen von den großen Pausen, eben die ganze Zeit sitzen. Ja, also wenn man im ersten Schuljahr Kinder 45 Minuten lang auf ihrem Stuhl sitzen lässt, auch vor ihrem Tisch, die Hände vielleicht noch auf dem Tisch, das habe ich sogar vor 2 Jahren noch mal beobachtet in einer Klasse, im ersten Schuljahr als Disziplinierungsmaßnahme, das ist eigentlich undenkbar. Und das kann eigentlich kein Kind im ersten Schuljahr leisten, sich 45 Minuten lang auf einen Stuhl zu setzen und die Hände auf den Tisch und zuzuhören. Das geht überhaupt nicht. Bitte?
Wir haben
genau, also es heißt natürlich, richtig, genau, also wir sind natürlich alle so erzogen worden, vielleicht vor 100 Jahren noch viel strenger wurde darauf geachtet, dass wir in Reihe und Glied sitzen. Genau, und Sie fragen, warum wir trotzdem was gelernt haben. Ja, wir haben trotzdem was gelernt, würde ich mal sagen, ja. Vielleicht hat man auch gelernt, dass man halt das eben schafft, in Reihe und Glied zu sitzen, aber man hat, sagen wir mal, trotz dieser Hintergründe etwas geschafft. Also, mehr kann ich dazu jetzt erstmal nicht sagen. Man hat trotzdem was gelernt. Damals hat man natürlich über diese Zusammenhänge auch noch relativ wenig gewusst, ja, noch vor 100 Jahren. Wobei es nicht so ganz stimmt, weil wenn Sie bei den klassischen Pädagogen schauen, zum Beispiel bei Rousseau oder Pestalozzi, da ist natürlich immer so, dass Bewegungszusammenhänge immer mit thematisiert werden und es gab schon die philanthropische Bewegung zu Zeiten von Goethe. Da gab es schon erste Schulen, die Baseldorfschen Anstalten zum Beispiel, die zur Goethezeit auch schon ein ganz bestimmtes Bewegungsrepertoire entwickelt haben für den schulischen Unterricht, weil eben Lernen immer mit Kopf, Herz und Hand, wie das schön heißt, eben passiert. Also die Gedanken sind im Prinzip nicht neu. Dass man natürlich diese Art von Disziplinierung eingeführt hat, hat vielleicht mit anderen Dingen etwas zu tun. Und es sind vielleicht auch schon dann politische und gesellschaftliche Hintergründe, also Stichwort Preußen, militärische Erziehung, all diese Dinge spielen da sicherlich auch eine Rolle, warum man das früher so gemacht hat. Aber das wäre jetzt ein neues Thema. Okay, da Bewegung sich in sozialen Prozessen vollzieht, entwickeln Kinder Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten. Also Bewegung hat immer auch eine soziale Dimension, das ist hier angesprochen. Ja? Wenn man sich gemeinsam spielt, ist es immer auch mit sozialer Interaktion verbunden, natürlich auch bei bestimmten Sportarten, also Mannschaftssportarten ist das sowieso klar. Hier noch einmal das Stichwort Bewegung im Kontext einer veränderten Kindheit. Da hatte ich ja gerade schon was zugesagt. Das ist natürlich ein etwas stereotypes Klischee, die veränderte Kindheit, aber gerade Bewegung wird hier immer so zitiert als ein Element, dass es heutzutage viele Kinder gibt, die motorische Defizite aufweisen. Also das gibt es natürlich selbstverständlich, aber es sind nicht, wie das manchmal so dargestellt wird, vielleicht 50%. So viele sind es garantiert nicht, sind vielleicht 5%. Aber je nachdem, wo sie unterrichten, können das natürlich auch schon mehr sein, die diese Probleme haben. Und natürlich gibt es Kinder, die im ersten Schuljahr nicht irgendwie zum Beispiel rückwärts gehen können, keinen Hopserlauf hinkriegen. Da gibt es schon Kinder, die so sind. Also meine Tochter hat das schon mit 2 bis 3 Jahren gelernt, rückwärts gehen und Hopserlauf. Aber es gibt Kinder, die im ersten Schuljahr das nicht können. Ja, und das sind natürlich dann auch Kinder, die sicherlich auch große Probleme haben, schreiben zu lernen. Oder Stichwort Lagebeziehungen und Geometrieunterricht, also räumliche Orientierung, funktioniert natürlich auch nur in geometrischen und arithmetischen Operationen, wenn bestimmte Wahrnehmungserfahrungen, Bewegungserfahrungen eben vorliegen. Insofern wird natürlich auch bei LRS-Prävention oder im mathematischen Bereich bei einer Rechenschwäche auch auf dieser Ebene in der Regel gearbeitet. Okay, und das wird immer mit dem Stichwort veränderte Kindheit assoziiert, nur es sind natürlich längst nicht alle Kinder so und auch nicht 50% und auch nicht 30%, es sind viel weniger, aber die gibt es natürlich trotzdem und deswegen taucht dieses Stichwort natürlich auf. Auch übrigens, veränderte Kindheit ist ein Begriff, den gibt es seit Anfang der 80er Jahre, also der wurde ursprünglich auf Ihre Generation angewendet. Also Sie wären aus dieser Sicht alle schon diese veränderten Kinder, die sich kaum bewegt haben und kaum Primärerfahrung gemacht haben. Das hat man schon Anfang der 80er Jahre befürchtet. Und Sie können sich ja selber fragen, ob Sie diese Defizite alle haben, weil Sie ja aus der Generation kommen, die man schon als veränderte Kindheit bezeichnet hat. Das glaube ich jetzt erstmal nicht. Okay, hier noch ein Satz. Weder der Sportunterricht, also ein Zitat, weder der Sportunterricht noch die offiziellen Pausenzeiten allein können den vitalen Bedürfnissen der Grundschulkinder gerecht werden. Vielmehr gehört den Verantwortungsbereich aller Lehrkräfte entsprechende Phasen in den Unterrichtsvormittag, gehört es dazu, Moment, da fehlt ein Wort. Also es gehört, man muss also im Rahmen des Unterrichtes eben entsprechende Phasen jederzeit also einbauen, berücksichtigen und kann das sozusagen die Bewegungsphase nicht auf den Sportunterricht und die Pausenzeiten konzentrieren. Also das war, was ich gerade meinte, dass man natürlich auch seinen Unterricht bewegungsoffen und bewegungsfreudig organisiert. Also Stichwort bewegte Schule ist auch schon ein Begriff, der seit Ende der 80er Jahre auch schon die Schulen beschäftigt, wo sich auch die meisten Schulprogramme zu äußern, zu diesem Bereich bewegte Schule. Das fängt an mit Bewegungspausen im Unterricht, also vor der großen Pause natürlich, also im ersten Schuljahr vielleicht alle 20 Minuten spätestens. Aber natürlich auch ein Unterricht, der so offen organisiert ist, dass Lernen eben nicht zentral stattfindet. Wenn Kinder, wie zum Beispiel in der Montessori-Pädagogik, im Rahmen der Freiarbeit unterschiedliche Materialien und Erfahrungsfelder nach dem eigenen Interesse auswählen können und das in bestimmten Abteilung des Klassenraums sich befindet, ist natürlich immer schon eine individuelle Bewegungsförderung möglich. Das Kind kann dorthin gehen, wenn es das braucht und kann aufstehen oder sitzen, wann es das gerade braucht. Und natürlich ein lehrerzentrierter Unterricht sieht das natürlich nicht unbedingt vor, weil dann gibt es dann alle in die Zeiten, wo alle das dürfen und dann müssen alle sitzen. Ja? Und wenn es eben ein offenes Szenario ist, ist das natürlich auch automatisch bewegungsoffener und bewegungsförderlicher. Also das alles gehört natürlich mit dazu. Bis hin zu einer dezidierten Schulhofgestaltung mit unterschiedlichen motorischen Feldern. Dazu gehören auch entsprechende Anregungen, also Spiele, so Move-in-Boxen gibt es vom Gemeindeunfallversicherungsverband seit einigen Jahren für die Schulen, um auch Kinder auch zu bestimmten Bewegungsformen zu ermutigen. Okay, also das ist damit gemeint. Lehrerinnen und Lehrer sollten sich dessen bewusst sein, dass für Kinder Spielen zugleich Lernen bedeutet. Ein anderes wichtiges Zitat: Wenn Kinder spielen in ihrer Pausenzeit, ist es immer auch Lernzeit und nicht, in Anführungszeichen, da spielen die jetzt bloß, ja, oder sind die in der Spielecke und spielen nur, sondern beim Spielen ist immer auch Lernen auf Vorrat. Insofern sind diese Pausenzeiten natürlich immer auch Lernzeiten. Gut, jetzt komme ich, das war so der erste allgemeine Teil, doch nicht auf einzelne Fächer bezogen. Und jetzt komme ich zu Teil B, Fächer, die sich explizit auf ästhetische Bildung und Bewegungserziehung beziehen. Dazu gehören natürlich der Deutschunterricht, ist klar, also der Umgang mit Texten, Textproduktion, kreatives Schreiben, da sage ich gleich noch was zu. Dann die spezifische ästhetische Bildung, das spezifische ästhetische Bildungsfach, der Kunstunterricht. Ein zweites Fach, was explizit dazu gezählt wird, ist dann der Musikunterricht. Aber auch der Sachunterricht enthält natürlich starke ästhetische Inhalte und natürlich der Sportunterricht. Und ich hatte Ihnen ja auch schon mal gesagt, dass es einen KMK-Beschluss gibt, der die Fächer Sport, Musik und Kunst zu einem einheitlichen ästhetischen Lernbereich zusammenfassen möchte. Ja? Das ist natürlich, hatte ich auch schon mal gesagt, ein bisschen kritisch zu sehen, weil natürlich jedes Fach auch eine eigene Fachkultur hat und das als das voneinander ab, also das zusammenzubringen, ohne dass man die bestimmten Fachkulturen dabei sozusagen eliminiert, ist eben eine Gefahr dabei. Ja? Aber grundsätzlich gehören natürlich die Fächer Kunst, Musik und Sport haben natürlich sehr starke oder primär ästhetisch-bildnerische Elemente. Und im Fach Deutsch und auch im Sachunterricht gibt es natürlich auch andere Dinge, die also Rechtschreiben und all diese Dinge, die natürlich nicht primär ästhetisch aufgestellt sind. Zunächst einige Terminologien der ästhetischen Bildung und Bewegungserziehung, die im Rahmenplan auftauchen. Also das sind jetzt so spezielle Begriffe, wo immer auch dieser Gegenstandsbereich ästhetische Bildung mit gemeint ist. Das Fach darstellende Spiel, dann gibt es die Aktion, es gibt die Spiele, das Verkleiden, Tanz, Gefühl, Stimmungen, das Emotionale, die Bewegung. Genau, das sind alles so Begriffe, wenn die im Rahmenplan auftauchen, im Rahmen der Fächer, ist immer dieser Gegenstandsbereich ästhetische Bildung und Bewegungserziehung angesprochen. Jetzt komme ich auf die einzelnen Fächer zu sprechen. Wie weit taucht im Fach Deutsch die ästhetische Bildung eben auf? Zunächst einmal im mündlichen Sprachhandeln natürlich. Gerade im ersten, zweiten Schuljahr, aber auch für die gesamte Grundschule gilt natürlich das Primat des Mündlichen. Mündlicher Sprachgebrauch ist wichtiger als Schriftsprache. Also das heißt nicht, dass es unwichtig ist, aber das ist erstmal das Primäre. Kinder tauschen sich aus und das fängt schon alleine mit dem Morgenkreis an, wenn Kinder Geschichten erzählen aus ihrem Wochenende, das tagtägliche Geschehen. Reflektieren und das dann eben zum Ausdruck bringen, geht es dabei immer auch um Ausdruck. Ja? Und das ist natürlich ein Arbeitsfeld, wo man natürlich auch an diesem mündlichen Ausdruck eben arbeitet. Also das Erzählen können und anschaulich, aber auch expressiv erzählen zu können, ist natürlich eine eigene Qualität, die auch ins Ästhetische fällt. Hier noch ein Zitat. Von einem emotional bedeutsamen Erlebnis, zum Beispiel pantomimisch erzählen, von den Zuschauerinnen, interpretieren lassen. Das sind jetzt so Handlungsvorschläge aus dem Rahmenplan. Das wäre so ein Beispiel, wo man eben mündliches Sprachhandeln ästhetisch nochmal ausdeutet. Zweitens, im Deutschunterricht Informationen beschaffen und auswerten. Das taucht auch auf. Argumente sammeln, eigenen Standort finden und vertreten, lesen, vorlesen, vortragen. Auch das hat immer auch eine ästhetische Qualität. Das ist nicht nur auf den reinen Sachgehalt, das zu reduzieren. Alleine etwas so vorzutragen oder vorzulesen, dass es verstanden wird, hat auch immer etwas mit Ausdruck zu tun. Und einen eigenen Standort finden und vertreten hat natürlich auch immer auch eine ästhetische Qualität, wenn man zu einem Urteil kommt, ja, und das Urteil vertreten kann und das entsprechend dann ausdrückt. Insofern ist auch an dieser Stelle das Ästhetische vorgesehen. Umgang mit Literatur und Theater, das ist natürlich dann, das wäre dann vor allen Dingen das primär Ästhetische, wo es um Vermittlung und Beschäftigung mit Kunst geht, also eben Literatur, also entsprechende Texte. Und hier Beispiele wieder, dramatisierte Texte als Theaterspiel aufführen, Schatten- oder Puppenspiele mit Leserinnen aus dem Off. Das sind jetzt wieder Handlungsvorschläge. Also alleine, wenn man einen literarischen Text dramatisiert, also ein Märchen spielt oder eine andere Lesegeschichte spielt, ist das natürlich ästhetische Bildung, hat dann wiederum auch was mit Theater zu tun. Anderes Beispiel, Märchenfiguren und andere Helden, Heldinnen aus der Kinderliteratur zusammentreffen lassen. Zum Beispiel, als Hänsel und Gretel zur Villa Kunterbunt kamen. Das wäre auch noch der Bereich der Kreativitätsförderung, dass man natürlich durch solche Konstellationen, also verschiedene Protagonisten aus verschiedenen Geschichten treffen zusammen und das lässt man dann eben auch ausschmücken und das Ganze auch spielen. Das ist natürlich ästhetische Bildung. Anderer Aspekt, einen Theaterbesuch lesend vorbereiten, dass man sich schon mal mit dem Text beschäftigt hat, den man dann später dann auch dramatisiert sieht und auf die Unterschiede eingeht. Geschichten, Romane in Szenenfotos darstellen, Texte verfilmen. Das sind alles jetzt Beispiele aus dem Bereich der Deutschdidaktik, die hier im Rahmenplan aufgefächert werden. Ja, jetzt kommen wir zum Sachunterricht. Da hatte ich Ihnen ja auch schon vieles zu gesagt, dass das natürlich ein Fach ist, wo das Ästhetische eine ganz besondere Rolle spielt, aber auch das Ästhetische durchaus auch. Das Ästhetische, weil es natürlich um die Phänomene geht, die Weltphänomene, über die man natürlich dann auch staunen soll, wo man neugierig darauf zugeht, die man ihrer Komplexität wahrnimmt und nur so eine Beziehung zu den Gegenständen aufgebaut werden kann. Dazu gehören aber auch hier soziale Erfahrungen bearbeiten, das ist ja auch ein Element vom Sachunterricht, also Gesellschaft taucht auch auf dem Sachunterricht als Inhalt. Soziale Interaktion ist auch ein Bestandteil des Sachunterrichts, wenn Sie mehr im Rahmenplan nachgucken. Also Sie wissen ja auch, dazu gehört auch Politik und Soziologie, all diese Inhalte finden sich ja im Sachunterricht irgendwie auch wieder und werden hier dann Thema. Und in diesem Zusammenhang soziale Erfahrungen bearbeiten, dazu gehören natürlich dann wieder so Elemente wie Rollenspiele, Puppenspiele, Pantomime, Gefühle ausdrücken, Gefühle verstehen. Das ist Gegenstand des Sachunterrichtes. Das wissen Sie vielleicht noch gar nicht, aber das kommt dort vor. Für sich selbst sprechen, für andere sprechen, also Perspektiven einnehmen, auf andere eingehen, streiten ohne Gewalt, in Texten spielen und Realsituationen argumentieren, Spiele spielen. Also gemeinsam Spiele spielen, ist das gemeinsame Spiele spielen schon ein Lernziel des Sachunterrichts in der Grundschule. Dann Kreisspiele, Konzentrationsspiele, Spiele zur Übung der Sinne, Rollenspiele spielen. Also all das taucht auch im Sachunterricht auf, im Rahmenplan. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht auch dort drin. Und zwar aus diesen besagten Gründen. Spiele in kleinen Gruppen, Brettspiele, Würfelspiele, Spiele als ob Spiele, also als ob ich das und das wäre, dahin zu gestaltenden Spielszenen kommen. Also all das taucht im Rahmenplan unter dem Stichwort Sachunterricht auf. Dann natürlich Feste feiern, Veranstaltungen, alles gehört mit dazu. Und ein Fest zu feiern, ein Schulfest oder eine Weihnachtsfeier mit Kindern gemeinsam zu begehen, ist ein Sachunterrichtsinhalt, das zu organisieren. Und da tauchen natürlich vielfältigste ästhetische und ästhetische Elemente auf. Dann natürlich die Naturphänomene, denen begegnen. Und da ist nochmal auch wichtig, dass man es auch nicht nur erlebt, dieses Phänomen, der Baum, sondern dafür auch eben eine Sprache findet. Und diese Sprache kann natürlich immer auch ästhetischen Ausdruck haben, also mit Bildern, mit Texten, mit Liedern diesen Gegenstand thematisieren. Und das ist ja auch üblicherweise auch der Grundschule üblich, ja, dass man immer auch, wenn man jetzt die Tulpe behandelt, auch das Gedicht von der Tulpe spricht von Josef Guggenmos, was Sie vielleicht alle noch kennen aus Ihrer eigenen Kindheit. Mit Licht und Schatten spielen, Schatten erzeugen, Schattentheater spielen. Das wäre zum Beispiel jetzt zum Thema Licht und Schatten. Wenn das jetzt so ein Thema des Sachunterrichts wäre, dann würde man natürlich auch diese Sachen machen, Schattentheater und solche Dinge. Dann auch mit unterschiedlichen Materialien Klänge erzeugen. Also Gegenstände haben auch eine klangliche Qualität, jeder Gegenstand. Das gehört alles dazu, zum Sachunterricht dazu. Ja, jetzt komme ich noch auf die Kunst. Die würde man ja primär erstmal in die ästhetische Bildung versetzen. Und was steht im Mittelpunkt des Kunstunterrichtes? Da steht nämlich jetzt nicht unbedingt die Kunst selber, das Kunstwerk, sondern im Mittelpunkt des Unterrichts stehen die ästhetischen Erfahrungen und ästhetische Praxis der Mädchen und Jungen. So steht es im Rahmenplan. Also ästhetische Erfahrungen, aber jetzt hier tatsächlich auch in ihrer Doppelgesichtigkeit steht im Zentrum. Also wenn Kunstwerke, wie vorhin schon beschrieben, dann auch um etwas über sich selber zu lernen. Ja, und das über sich selber lernen steht im Mittelpunkt und nicht unbedingt, dass Kinder jetzt am Ende der Grundschulzeit schon über kunstgeschichtliche Zusammenhänge informiert sind. Ja, das wäre ja, also das heißt nicht, dass das auch dann Thema wird, aber eben das steht nicht im Mittelpunkt des Unterrichts. Und Sie müssen natürlich alle später auch Kunst unterrichten. Das ist Ihnen ja auch wahrscheinlich auch schon klar. Sobald Sie das erste oder zweite Schuljahr haben, gibt es noch keinen Fachunterricht. Und da werden Sie natürlich auch die Fächer Kunst natürlich unterrichten müssen. Musik übrigens meistens auch. In diesem Bereich der ästhetischen Erziehung wird der ganze Körper als Ausdrucks- und Gestaltungsmittel eingesetzt. Das ist jetzt auch nochmal so ein Zitat. Szenisches Spiel mit Masken, Puppen, Körperschatten oder Schattenfiguren, Verkleidung, Schmink- oder Malaktionen können vielfältige bildnerische Aktivitäten fächerübergreifend mit Musik, Bewegung und Sprache verbinden. Das ist insofern interessant, weil hier auch ein Bereich wieder angesprochen wird, der auch natürlich im Deutschunterricht zu Hause ist oder auch im Musikunterricht, aber hier im Rahmen des Kunstrahmenplans auftaucht. Also im Kunstunterricht spielt natürlich das Spielen mit dem ganzen Körper und das eben als Ausdrucks- und Gestaltungsmittel einsetzen auch eine wichtige Rolle. Also dass man halt sich verkleidet, Kostüme baut, Masken herstellt, all das spielt im Kunstunterricht eine Rolle. Also taucht im Rahmenplan unter Kunst auf. Und das natürlich, wird hier sogar auch schon gesagt, per se auch schon fächerübergreifend angelegt. Es wird auch weiter ausdifferenziert, ausgehend von den kindlichen Bedürfnissen, sich zu schmücken, zu verkleiden, durch Schminke oder Masken zu verwandeln, können spielerische Prozesse entwickelt werden, die sowohl improvisierte als auch inszenierte Elemente enthalten. Für die sozialen Beziehungen in der Klasse wie für das gesamte Schulleben kommt diesem Bereich des Spiels und der Aktion besondere Bedeutung zu. Wieder Zitat aus dem Rahmenplan. Spielen ist eine zweckfreie, jetzt wird nochmal das Spiel ausdifferenziert, ist wiederum eine zweckfreie und notwendige Tätigkeit. Also immer wieder taucht das Spiel auf in fast allen Fächern, ästhetischen Fächern, wird auf das Spiel Bezug genommen. Auch eben hier. Ich führe das jetzt nicht weiter aus, weil das wiederholt sich mit dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich komme auf das Fach Musik noch zu sprechen, die letzten zwei Minuten dieser Vorlesung. Musik hat eindeutig ästhetische Qualitäten als Klang, als Rhythmus, als komplexes Kunstwerk. Auch hier wiederum ästhetische Erfahrung im Zentrum, denn das Hören von klänglichen Zusammenhängen hat natürlich auch etwas mit Musik zu tun. Der Rhythmus hat was mit Musik, aber hat auch was mit Bewegung zu tun. Rhythmus ist immer auch Bewegung, aber auch das komplexe musikalische Kunstwerk ist natürlich auch Gegenstand dieses Unterrichts und das hängt miteinander zusammen. Das Ästhetische und das Ästhetische sind hier jeweils angesprochen. Was kann man dann machen? Zum Beispiel Umgang mit Elementarinstrumenten, also auch im Musikunterricht sollte auch musikalische Praxis ausgeübt werden, also nicht in Anführungszeichen nur hören oder nur singen, sondern auch schon selber mit zum Beispiel Elementarinstrumenten Klänge erzeugen, Musik machen. Zum Beispiel auch mit Alltagsgegenständen oder Naturgegenständen kann man natürlich auch Musik entwickeln. Zum Beispiel eine Vertonung eines Gedichtes, das wäre wieder fächerübergreifend, wäre so ein musikalischer Aspekt. Oder auch Alltagsgegenstände auch auf ihre klanglichen Qualitäten untersuchen und daraus dann vielleicht eine kleine Komposition zu entwickeln. Auch das ist in der Grundschule möglich. Dann Spiele mit verschiedenen Rhythmen und Lautstärken erfinden und sich dazu bewegen. Also Bewegung spielt ja auch wieder eine Rolle. Klanggeschichten durch wiederkehrende Motive, klangfarbliche Abstufungen sowie dynamische und rhythmische Kontraste gestalten. Ein Gewitter kommt, Klanggeschichten, Gedichte. Natürlich auch das Singen ist eine wichtige Tätigkeit. Auch Sie sollten später natürlich mit den Kindern singen. Das heißt, Sie müssen natürlich auch selber Ihre stimmlichen und klanglichen Möglichkeiten jetzt vielleicht thematisieren, vielleicht mal mitsingen, selber singen, vielleicht ein kleines Begleitinstrument erlernen, wie die Gitarre. Ja, da können Sie selbst dann mit den Kindern singen. Ja? All das ist hier Thema, auch für jeden von Ihnen, nicht nur für die Musiklehrerinnen und Lehrer. Hier aufgefächert Tier- und Märchenlieder, historische Lieder, Handwerkerlieder singen und szenisch darstellen. Auch hier wieder beim Singen geht es natürlich auch um Inhalte, die kann man dann wiederum in Bewegung überführen. Singspiele, sich zu Liedern teil- oder ganz körperlich zu bewegen, also dass man bestimmte Liedelemente oder innerliche Elemente dann darstellt, es regnet und so weiter. Diese Geschichten kennen Sie wahrscheinlich alle noch aus Ihrer Grundschulpraxis. Eigene oder vorgegebene Geschichten ausdenken und erproben, also auch klanglich ausdeuten. Wichtig auch natürlich hier beim Hören von Musik, Gefühle und Stimmungen sind wichtig. Auch, also man hört auch in der Grundschule nicht nur Lieder, sondern auch durchaus Musik ohne Worte. Und da spielen natürlich auch Gefühle und Stimmung eine Rolle. Ja, dann hier auch sich teil- oder ganz körperlich zur Musik zu bewegen und den Ausdruckscharakter der Musik beschreiben. Eigene Gefühle und Stimmungen zu gehörter Musik in Farben und Bilder, in Tanz und Bewegung umsetzen. Zum Beispiel Malen nach Musik wäre auch ein Aspekt, der in der Grundschule ja überhaupt kein Problem ist. Gut, in der nächsten Woche mache ich dann weiter mit den restlichen Fächern. Vielen Dank.